Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Silke Hane. Schönen guten Tag. Im Programm gibt's Neues von der Deutschen Bahn. Finanzvorstand Alexander Doll muss offenbar doch gehen. Neues vom Klimaschutz. Der Bundestag hat Teile des Klimapakets verabschiedet. Und Neues von Volkswagen. Sie haben es in den Nachrichten gerade schon gehört. Der Konzern hat seine Investitionen für die kommenden Jahre festgezurrt. Neben den ganz offensichtlichen Problemen der Deutschen Bahn hat sich in den vergangenen Wochen auch offenbart, dass sie ein veritables Führungskräfteproblem hat. Immer wieder wurde durchgestochen, dass Finanzvorstand Alexander Doll gehen müsse, keinen Rückhalt mehr habe. Das scheint sich jetzt zu bestätigen. Heute Morgen wurde Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer vom Bundestagsverkehrsausschuss angehört in Sachen Bahn. Im Anschluss berichteten mehrere Medien, Doll werde gehen. Dagmar Pepping mit den Einzelheiten.
Andreas Scheuer verließ die Sondersitzung des Verkehrsausschusses zur Lage bei der Bahn mit einem entspannten Gesichtsausdruck. Auf die Frage, wie der Führungsstreit im Vorstand des bundeseigenen Konzerns gelöst werden könne, sagte der CSU-Politiker:
Streit ist immer schlecht. Schnell, sehr schnell.
Der Wunsch des Verkehrsministers geht offenbar in Erfüllung. Nach Informationen der deutschen Presseagentur hat Finanzvorstand Alexander Doll einen Auflösungsvertrag unterschrieben. Der Aufsichtsrat der Bahn muss dem Schritt bei seiner Sondersitzung am Montag noch zustimmen. Angeblich soll der Manager, der dem Bahnvorstand erst seit April 2018 angehört, eine Abfindung im siebenstelligen Bereich erhalten. Verkehrsminister Scheuer soll sich bereits seit längerem hinter den Kulissen für eine Ablösung Dolls eingesetzt haben, der im Vorstand auch für die verlustreiche Güterverkehrssparte verantwortlich gewesen ist. Christian Jung, der Bahnexperte der FDP-Bundestagsfraktion, glaubt, dass auch der Stuhl von Bahnchef Lutz wackelt.
Der Minister, ich habe ihn heute gefragt in der Ausschusssitzung, hat mir nicht bestätigt, dass er Vertrauen hat. Er hat nur gesagt, wir haben einen Vorstand, der wird an der Leistung gemessen. Aber die Leistung ist jetzt ja nicht so toll. Also es kann durchaus sein, dass es da auch nochmal weitere Veränderungen im Vorstand geben kann.
Schließlich habe Lutz als langjähriger Finanzvorstand der Bahn von vielen Problemen gewusst. Beispielsweise beim geplanten Verkauf des Tochterunternehmens Arriva. Der sollte der schuldengeplagten Bahn 3 bis 4 Milliarden Euro einbringen, um Finanzlöcher zu stopfen. Interessenten boten aber deutlich weniger, weil Schulden und hohe Pensionsverpflichtungen auf Arriva lasten. Der Aufsichtsrat der Bahn hat das Vorhaben deshalb erst einmal auf Eis gelegt. Die Bahn sei nicht im Krisenmodus, betonte Verkehrsminister Scheuer nach der Sondersitzung des Bundestagsausschusses. Notwendig sei aber eine bessere Bahn für die Kunden und ein schlankerer Konzern.
Bei mir steigt natürlich auch eine Ungeduld, weil ich weiß, dass die Bürger was erwarten.
Der Verkehrsminister hatte Bahnchef Richard Lutz deshalb ein Ultimatum gestellt. Bis zum 14. November, also gestern, sollte Lutz Maßnahmen präsentieren, wie er Probleme wie Zugverspätungen, Ausfälle und Personalmangel lösen wolle. Der Bahnchef schickte einen 15-seitigen Antwortbrief. Fazit: Die Bahn sei auf einem guten Weg. Bei den langfristigen Zielen habe der Konzern aber noch eine weite Reise vor sich, so Lutz. Verkehrsminister Scheuer erkennt durchaus Verbesserungen.
Aber die Verbesserungen sind noch nicht gut genug, sondern wir müssen es hinbekommen, dass die Bürgerinnen und Bürger spürbar diese Situation vor Ort am Bahnsteig sehen, dass die Bahn auf einem guten Gleis ist und dass wir durch diese Top-Finanzausstattung es auch hinbekommen, dass noch mehr Passagiere die Bahn nutzen.
Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat der Bahn in der vergangenen Nacht eine kräftige Finanzspritze für ihre Infrastruktur genehmigt. 51,4 Milliarden Euro, verteilt über die nächsten 10 Jahre. Sehr viel Geld, lobt der Bahnexperte der SPD, Martin Burkhardt.
Ob es am Ende reichen wird, lasse ich aber heute noch offen, weil es auch da Fragen gibt.
Die Große Koalition hat das Ziel ausgegeben, die Zahl der Bahnpassagiere bis zum Jahr 2030 zu verdoppeln. Ist das realistisch?
Wenn Qualität wieder Einzug hält und Pünktlichkeit vor allem und Service und genug Wagenmaterial da ist, dann ist es möglich. Die Mehrwertsteuersenkung ist ein erster Schritt. 5 Millionen mehr Passagiere werden erwartet, aber die Deutsche Bahn muss hier liefern.
Die Mehrwertsteuersenkung für Tickets im Fernverkehr soll bereits zum Jahreswechsel gelten.
Dagmar Pepping berichtete. In Sachen Umweltschutz hat in dieser Woche eine Meldung für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Die Niederlande führen ein generelles Tempolimit von 100 Stundenkilometern auf allen Autobahnen ein. Der Ministerpräsident des Landes, Mark Rutte, begründete das recht pragmatisch so.
Das ist eine beschissene Maßnahme. Niemand findet das gut, aber es geht hier um Wichtigeres. Wir müssen das tun, um Stillstand zu vermeiden und um zu verhindern, dass Arbeitsplätze unnötig verloren gehen.
beschissen, so würden hinter vorgehaltener Hand vielleicht auch manche Oppositionspolitiker und Umweltschützer die deutsche Klimapolitik titulieren. Allerdings eher, weil hinter deren Wirksamkeit ein großes Fragezeichen steht. Entgegen aller Kritik hat die Große Koalition dennoch heute Teile ihres Klimapakets in Gesetzesform durch den Bundestag gebracht. Die erwartbar kontroverse Debatte fasst Vera Wolfskämpf zusammen.
Es ist Freitag und wieder streiken in vielen deutschen Städten junge Menschen für mehr Klimaschutz. Fridays for Future, heute auch im Bundestag, so sehen es jedenfalls die Regierungsparteien. Matthias Miersch, umweltpolitischer Sprecher der SPD, spricht von einem Riesenschritt für den Klimaschutz. Miersch lobt besonders den Kontrollmechanismus.
Das Hohe Haus sagt dieser Regierung, welche Einsparpotenziale sie jährlich in jedem Ressort zu erreichen hat. Damit machen wir Klimaschutz gesetzlich verbindlich, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Wenn ein Ministerium diese festgelegten CO2-Ziele nicht erreicht, müssen die Verantwortlichen einen Plan vorlegen, wie sie es doch noch schaffen. Aber nicht alle sind so begeistert vom Klimapaket. Anton Hofreiter, Fraktionschef der Grünen, findet nichts Gutes daran.
Bei dem hier angekündigten Klimajahr kann man nur als Fazit ziehen: Sie sind an der Menschheitsaufgabe Klimaschutz gescheitert. Mit den Maßnahmen werden Sie Ihre selbstgesetzten Klimaziele nicht erreichen.
So findet Hofreiter die CO2-Bepreisung für Verkehr und Heizen viel zu niedrig. Erst einmal soll eine Tonne CO2 10 Euro kosten, dann steigt der Preis. Damit wird ab 2021 ein Liter Benzin oder Diesel 3 Cent teurer, später dann 10 Cent. Der Grünen-Politiker Hofreiter meint, das werde nichts bewirken, weil die Preise an der Zapfsäule jeden Tag viel stärker schwanken. Die AfD beklagt dennoch Abzocke. Marc Bernhard.
Und außerdem sorgen Sie mit diesem Wahnsinn dafür, dass das Autofahren wieder zu einem Privileg der Reichen wird.
Die FDP meint, es brauche einen echten Emissionshandel für CO2. Der umweltpolitische Sprecher Lukas Köhler kritisiert:
Sie legen aber kein CO2-Limit fest. Sie machen die Zertifikate nicht handelbar. Es ist eine reine CO2-Steuer, die klimapolitisch wirkungslos bleibt und trotzdem den Menschen in Deutschland tief in die Tasche greift. Und zwar jedem. Denn jeder Mensch fährt Auto, jeder Mensch heizt.
Etwas bewirken wollen CDU und CSU lieber mit Anreizen. Bahntickets werden günstiger. Dafür gibt es höhere Abgaben auf Flugtickets. Und auch der Klimapolitiker Andreas Jung von der CDU betont:
Wir müssen denjenigen, die in alten Häusern wohnen, die ineffiziente Heizungen haben, die sich nicht von einem Tag auf den anderen ein neues Auto kaufen können, denen müssen wir aufzeigen, wie es geht. Und das ist der Geist, den dieses Paket atmet. Und deshalb bringt es uns voran.
So kann man neue Heizungen und bessere Dämmung steuerlich absetzen. Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD.
Und damit sorgen wir dafür, dass klimafreundliches Verhalten sich in der Zukunft auch lohnt. Und dass wer sich weiterhin klimaschädlich verhält, dafür dann eben auch etwas mehr zahlen muss. Und diese grundsätzliche Ausrichtung, die ist jetzt hier beschlossen und das ist sehr wichtig.
Aber dieses Klimapaket ist nur der Anfang. Die Regierung hat noch einiges zu regeln. Von der höheren E-Auto-Prämie über den Ausbau der erneuerbaren Energien bis hin zum Kohleausstieg.
Der Bericht von Vera Wolfskämpf aus Berlin. Dort hat vergangene Nacht auch der Bundestag-Haushaltsausschuss getagt. Ein Ergebnis: Trotz der etwas mauen Konjunktur wird der Bund 2019 zum fünften Mal in Folge einen Milliardenüberschuss machen. Hintergrund: Die niedrigen Zinsen führen dazu, dass der Bund für seine Schulden weniger berappen muss als ursprünglich gedacht. Zudem sprudeln weiter die Steuereinnahmen. Nach Informationen des Deutschlandfunks könnte der Überschuss zwischen 4 und 7 Milliarden Euro liegen. Das freut auch die Haushälter der Opposition. Am Haushalt fürs kommende Jahr hatten sie nach 15 Stunden Sitzungsmarathon aber noch einiges auszusetzen. Einzelheiten von Michael Weidermann.
Die Opposition von links bis rechts ist sich einig. Den ausgeglichenen Bundeshaushalt hat sich die Koalition mit trickreichen Buchungsmanövern zurechtgerechnet. Da werden absehbare Risiken wie die Kosten des Brexits übergangen, nicht mehr benötigte Ansätze wie die Asylrücklage zur Finanzierung des Etats herangezogen und pauschale Einsparquoten an die Ministerien ohne konkrete Vorgaben einkalkuliert. Die Regierung klammert sich an die schwarze Null, kritisiert Sven-Christian Kindler von den Grünen. Dabei gäbe es längst neue Herausforderungen.
Die schwarze Null hat sich überlebt. Jetzt in Zeiten von Nullzinsen, in Zeiten großer Investitionsbedarfe, muss die Bundesregierung deutlich die öffentlichen Investitionen steigern und auch das Dogma schwarze Null aufgeben. weil die Zukunft gibt es nicht zu Nulltarif. Wir wollen, dass jetzt öffentlich investiert wird.
Dass zu wenig Geld in künftige Vorhaben und Projekte gesteckt wird, beklagt auch die Linke im Bundestag. Was die Koalition da als Etat 2020 vorlegt, hat doch mit Zukunftsvorsorge nichts zu tun, beklagt Gesine Lötsch. Vor allem der Bildungsbereich habe bei der Verteilung der Mittel deutlich zu wenig abbekommen, so die Haushälterin der Linken am Ende der entscheidenden Nachtsitzung ihres Ausschusses.
Wir kritisieren, dass zu wenig investiert wird. Da gibt es ja dann immer die Satz, ach, Sie wissen doch, das Geld fließt nicht ab. Da frage ich mich, warum ich mir seit Jahren diesen Satz von der Regierung anhören muss und warum sie nichts dafür tut, dass das Geld auch wirklich abfließen kann.
Die Regierung hat ein Ausgabenproblem, stellt der FDP-Abgeordnete Otto Fricke fest. Bei der Vergabe der zusätzlichen Mittel, die in der Bereinigungssitzung mit den Stimmen von Union und SPD beschlossen wurden, habe es einen eindeutigen Sieger gegeben, meint Fricke.
85% der Mehrausgaben gehen an die SPD-Ressorts, 15% gehen an die CDU-Ressorts. Das zeigt ein wenig auch, wo sich die Koalition befindet. Und man kann das ja mit dem Grundrentenergebnis erkennen, wo, glaube ich, wir alle bezweifeln, dass das überhaupt gelingen wird.
Mit ein bisschen Anstrengung könnte die Große Koalition schon jetzt den kompletten Solidaritätszuschlag abschaffen, in voller Höhe und für alle, schon ab Beginn des neuen Jahres, rechnet Fricke vor. Für die Sozialdemokraten im Haushaltsausschuss ist das nach wie vor kein erstrebenswertes Ziel, wie ihr Obmann Johannes Kahrs mit allem Nachdruck unterstreicht.
Dieser Haushalt hat starke sozialdemokratische und gerechte Akzente. Und wir haben ja als Sozialdemokraten immer gesagt, dass wir den normalen Bürger in Deutschland entlasten wollen. Die 10%. Die jetzt nicht entlastet werden, die können sich das leisten. Und ich finde, ein Haushalt muss auch solidarisch sein.
Das Gesamtvolumen des Etats, das die Haushälter des Bundestages in ihrer 15-stündigen Sitzung festgelegt haben, beträgt rund 360 Milliarden Euro. Der Haushalt soll Ende des Monats im Plenum des Parlaments beschlossen werden.
Übernächste Woche soll es also soweit sein. Michael Weidemann berichtete über den jetzt endgültigen Entwurf für den Bundeshaushalt 2020. Der EU-Haushalt für kommendes Jahr hingegen steht noch nicht. Die Gespräche zwischen Vertretern des EU-Parlaments und den Mitgliedstaaten gestalteten sich zuletzt schwierig. Deshalb gibt es heute ein zweites Treffen des Vermittlungsausschusses. Das könnte sich mindestens bis in die tiefe Nacht ziehen. Über die Verhandlungspositionen informiert Sie jetzt unser EU-Korrespondent Peter Kapern.
Das Ganze hat etwas von einem Dramolett, das jedes Jahr zur selben Zeit erneut aufgeführt wird. Seit heute früh sitzen sie beisammen, Vertreter des Rats, des Europaparlaments und der EU-Kommission, um den Haushalt für das Jahr 2020 unter Dach und Fach zu bringen. Üblicherweise geht das Armdrücken bis in die frühen Morgenstunden des Samstags, bis dann müde Gesichter vor Kameras und Mikrofonen erscheinen, um die Einigung zu verkünden. In diesem Jahr aber, da sei der Kompromiss noch deutlich schwieriger zu erreichen als sonst, hört man aus den Reihen der EU-Mitgliedstaaten. Bettina Hagedorn, Staatssekretärin aus dem Bundesfinanzministerium zum Beispiel, glaubt, dass die Unterhändler des gerade neu gewählten Europaparlaments reichlich überambitioniert zu den Schlussverhandlungen erscheinen.
Als ich hier vor einem Jahr zu Verhandlungen war, hatte ich es mit Europaabgeordneten zu tun, die schon länger dabei waren. Jetzt haben wir auch ein bunteres Parlament und ich glaube schon, dass viele Abgeordnete sich auch jetzt in ihren ersten Haushaltsverhandlungen natürlich ehrgeizige Ziele gesetzt haben, um auch zu beweisen, was sie hier erreichen wollen.
In Zahlen sieht der Konflikt wie folgt aus. Das Europaparlament verlangt Ausgaben der EU im Gesamtumfang von 171 Milliarden Euro im kommenden Jahr. Das ist nicht einmal halb so viel wie der Bundeshaushalt. Der Entwurf der EU-Kommission liegt bei 168 Milliarden. Die Mitgliedstaaten halten knappe 167 Milliarden für ausreichend. Die Diskrepanz zwischen Parlament und Rat liegt also bei 4 Milliarden Euro. Das sind nicht einmal 2,5% des Volumens. Schon daran lässt sich erkennen, dass der reine Umfang des Haushalts nicht das eigentliche Problem sein kann. Zwei andere Dinge sind es, die einer leichten Lösung des Konflikts im Wege stehen. Das Parlament will für den Klimaschutz, den Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit und für das Studentenaustauschprogramm Erasmus Plus mehr Geld bewilligen als der Rat. Der Rat hingegen will die Ausgaben straffen, um Rücklagen zu schaffen für die Unwägbarkeiten, die das kommende Jahr bringen mag. Etwa, falls es doch noch unerwarteterweise einen Brexit ohne Austrittsabkommen geben sollte. Oder für Zahlungen in die Türkei zur Unterstützung bei der Flüchtlingsunterbringung. Die Forderung nach Rücklagen statt Ausgaben legt die Ratsseite jedes Jahr bei den Haushaltsverhandlungen auf den Tisch. Denn sollten die Rücklagen dann doch nicht aufgebraucht werden, fließt das Geld zurück an die Mitgliedstaaten. Und das gefällt jedem Finanzminister. Das Parlament setzt dem jedes Jahr wieder die Forderung entgegen, zumindest einen Teil der nicht ausgegebenen Gelder in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen, was die Mitgliedstaaten jedes Jahr wieder ablehnen. Wie das Ringen dieses Mal ausgeht, ist offen. Nur eines, so der finnische Staatssekretär Kimmo Tiilikainen, ist sicher.
The discussions may take very long time.
Nämlich, dass die Verhandlungen sehr lange dauern könnten. Gelingt der Kompromiss noch nicht in der kommenden Nacht, wird am Montag weiterverhandelt. Gibt es auch dann bis Mitternacht keine Einigung, muss die Kommission einen neuen Haushaltsentwurf präsentieren.
Peter Kapern meldete sich aus Brüssel zu den Verhandlungen zum EU-Haushalt 2020. Wer sie probiert hat, weiß, Fritten aus Belgien und den Niederlanden sind einfach die besten. Dessen ungeachtet, oder vielleicht gerade deshalb, hat Kolumbien Tiefkühlpommes aus diesen Ländern und auch aus Deutschland mit Zöllen belegt. Die EU hat jetzt die Welthandelsorganisation deshalb eingeschaltet. Stefan Überbach mit Einzelheiten.
Der Frittenstreit zwischen der Europäischen Union und Kolumbien geht in die nächste Runde. Denn die EU-Kommission will sich die Strafzölle auf tiefgefrorene Pommes frites aus Belgien, Deutschland und den Niederlanden nicht bieten lassen. Allerdings beißt die Brüsseler Behörde bei der kolumbianischen Regierung bisher auf Granit. Trotz zahlreicher Versuche, miteinander ins Gespräch zu kommen, wie EU-Handelskommissarin Malmström beklagt. Jetzt soll die Welthandelsorganisation WTO in der Sache vermitteln. Für die Suche nach einer Lösung gibt es 60 Tage Zeit. Sollte das schiefgehen, kann die EU eine WTO-Entscheidung beantragen. Seit einem Jahr werden für importierte europäische Tiefkühlfritten in Kolumbien Sonderzölle von 3-8% fällig, was die EU für eine rechtswidrige Anti-Dumping-Maßnahme hält, die in Europa Jobs und Industrie gefährdet. Nach Ansicht Kolumbiens werden dagegen die europäischen Produzenten in ungerechtfertigter Weise subventioniert, was den heimischen Kartoffelbauern schaden würde. Betroffen sind laut EU-Kommission fast 85% der Lieferungen mit einem Wert von mehr als 19 Millionen Euro im Jahr.
Stefan Überbach war das. Dem Volkswagen-Konzern stehen entscheidende Jahre bevor. So hat es heute Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil ausgedrückt, gleichzeitig Mitglied im Aufsichtsrat des Unternehmens. Denn VW ist eine waghalsige Wette eingegangen. Immer mehr E-Autos soll der Konzern bauen, auch wenn der Erfolg bei den Kunden noch alles andere als sicher ist. Heute hat sich in Wolfsburg der Aufsichtsrat versammelt, um die geplanten Investitionen für die kommenden Jahre, und zwar die kommenden 5 Jahre, festzuzurren. Von dort berichtet Alexander Budde.
Beim Umbau zum Mobilitätsanbieter mit immer mehr Elektroautos sieht sich Volkswagen in der entscheidenden Phase.
1% des weltweiten CO2-Ausstoßes stammt von den PKWs unserer Konzernmarken. Ohne einen schnellen Wechsel zur Elektromobilität können wir den Kampf gegen den Klimawandel nicht gewinnen.
So Herbert Diess nach der Sitzung des Kontrollgremiums in Wolfsburg. Die EU-Grenzwerte für CO2 in der Flotte werde VW einhalten, verkündet der Konzernchef und legt noch einmal nach.
Die irreführende und zum Teil irrationale Diskussion um vermeintliche Alternativen wird sich im Sand verlaufen. Schon in wenigen Monaten wird man nicht mehr über Technologieoffenheit bei den Antriebskonzepten sprechen, zumindest nicht mittelfristig und nicht bei PKWs.
Bei anhaltend guter Ertragslage, aber konjunktureller Flaute will dies VW weiter verschlanken. In der Produktion soll die bewährte Plattformstrategie Synergien heben. Der Großkonzern setzt auf Beschleunigung und investiert. Die Ausgaben insbesondere für Hybridantriebe, Elektromobilität und Digitalisierung werden in den nächsten 5 Jahren noch einmal kräftig aufgestockt. Konzernweit steigert VW die Investitionen allein für diese sogenannten Zukunftsthemen um gut 10% im Vergleich zur letzten Planungsrunde auf nunmehr kaum noch vorstellbare 60 Milliarden Euro. Rund 33 Milliarden Euro will VW allein für die Elektromobilität ausgeben. Der Konzern hat sich vorgenommen, in den nächsten 10 Jahren bis zu 75 reine E-Modelle auf den Markt zu bringen. Bis dahin sollen dann rund 26 Millionen Stromer vom Band gerollt sein. Nach Zwickau, Emden und Hannover werden nun auch Audi in Deutschland und das VW-Werk in Bratislava von der Elektrifizierung profitieren. Insgesamt sollen rund 20 Milliarden Euro in deutsche VW-Werke fließen. Im Stammwerk Wolfsburg soll die digitale Produktentwicklung gebündelt und ausgebaut werden. 3 Milliarden Euro sind allein für den Produktionsstandort von Golf und Tiguan vorgesehen. Wo bei Wettbewerbern und Zulieferern in immer neuen Sparrunden der Rotstift regiert und ganze Standorte in Frage stehen, bekenne sich VW zu seinen heimischen Standorten, lobt Konzernbetriebsrat Bernd Osterloh.
Wir haben die Elektromobilität in die Werke nach Deutschland geholt und wir gehen diesen Weg jetzt weiter. Wir haben schon vor Jahren mit dem Zukunftspakt geregelt, wie diese große Transformation mit den Kolleginnen und Kollegen sozialverträglich gelingt. Wir sorgen dafür, dass Wirtschaftlichkeit und Beschäftigungssicherung gleichrangige Ziele bleiben.
In Braunschweig werden Batteriesysteme produziert, in Salzgitter die Zellchemie erforscht. Ministerpräsident Stefan Weil beschwört Niedersachsen als künftiges Zentrum der Elektromobilität. Doch der SPD-Politiker, der den etwa 20% umfassenden Anteil des Landes bei VW vertritt, hat auch Sorgen.
Die Elektromobilität hat natürlich eine Geschäftsgrundlage. Das ist der Umstieg auf erneuerbare Energien. Und da muss uns miteinander besorgt machen, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland stockt.
Auf der Tagesordnung stand auch eine Personalie. Die Tochter Audi kämpfte zuletzt mit Absatzproblemen und geringer Auslastung. Um die Probleme bei Audi zu lösen, soll nun der frühere BMW-Manager Markus Düßmann den Vorstandsvorsitz übernehmen, verkündet Aufsichtsratschef Hans-Dieter Pötsch. Amtsinhaber Bram Schoth, der den Posten erst vor einem Jahr übernommen hatte, scheide nach erfolgreicher Arbeit auf eigenem Wunsch aus dem Unternehmen.
Alexander Budde berichtete aus Wolfsburg, wo der VW-Aufsichtsrat die Investitionen für die nächsten Jahre beschlossen hat. Frage an Jan Plate im Börsenstudio Frankfurt. 60 Milliarden Euro sollen fließen. Das ist viel Geld. Geld, das im Zweifel nicht die Aktionäre als Dividende sehen. Wie reagiert die VW-Aktie?
Ja, also das mag an Dividende fehlen, aber es ist eben sozusagen der Wetteinsatz. Es ist die Investition in die Zukunft, um gegen die neuen Wettbewerber zu bestehen. Besonders nach dieser Woche, in der Tesla verkündet hat, in Brandenburg eine Gigafactory hochziehen zu wollen. Und es ist eben diese Wette, diese Investition auf dem Weg, den Volkswagen eingeschlagen hat, eben sich sehr, sehr auf Elektromobilität zu setzen. Aber auch sich zu digitalisieren. Dazu, wie eben am Schluss noch angesprochen, dann heute auch der angekündigte Chefwechsel zum April bei der VW-Tochter Audi. Dann kommt Markus Düßmann, ein Maschinenbauingenieur, zu dessen Aufgaben auch die Verantwortung für Konzernforschung und Entwicklung gehören sollen. Und die Volkswagen-Aktie heute mit einem deutlichen Plus von etwas mehr als 1%.
Sie haben schon angedeutet, in der Autobranche ist generell viel los aktuell. Gestern hat Daimler zum Beispiel Sparpläne vorgelegt. Wird das zum Freitag nochmal ausgewertet?
Es ist eher dieses Dilemma von Daimler. Da muss eben gespart werden, um die hohen Ausgaben für neue Antriebe aufzubringen, während Volkswagen da dank sprudelnder Gewinne einigermaßen aus dem Vollen schöpfen kann. Das ist eben anders als bei Daimler, zumal Daimler wohl beim gestrigen Investorentag manchen mit dem Ergebnisziel 2020 enttäuscht. Und da war es ja gestern schon deutlich nach unten gegangen und heute auch weiter nochmal ein Minus von fast 1%, während übrigens die BMW-Aktie als letzte aus der Autoreihe im DAX auch um etwas mehr als 1% zulegen kann.
Gibt es noch auffällige DAX-Werte heute?
Ja, da wäre die Lufthansa in der Schlichtung mit der Flugbegleitergewerkschaft UFO. Die Lufthansa am Tag, an dem der Bundestag das Klimaschutzpaket verabschiedet hat. Da attackiert der Lufthansa-Chef die Klimapolitik der Bundesregierung in einem Interview mit dem Handelsblatt. Wobei die Aktie der Lufthansa 1% zulegen kann. Oder zu den Gewinnen im DAX zählt auch der Chiphersteller Infineon mit einem Plus von 1% nach einem ermutigenden Ausblick des amerikanischen Chipanlagenbauers Applied Materials. Und weitere Gewinner im DAX sind Heidelberg Zement, Merck oder auch die Continental.
Dem Wirtschaftsberater von US-Präsident Trump zufolge, Larry Kudlow, könnte eine Einigung im Handelsstreit schon bald stehen. Mal wieder ein kleiner Hoffnungsschimmer für den Aktienmarkt?
Ja, es überwiegt im Moment die Hoffnung darauf, dass es eben vorangeht im Handelsstreit der USA und China. Über die Woche gesehen wird es wohl für den DAX ein Nullsummenspiel. Aber der DAX hat ja doch auch diese Woche ein neues Jahreshoch erreicht und notiert weiter davon nicht weit entfernt. Der DAX übrigens für heute mit einem Plus von 0,3% bei 12.231 Punkten und an der Wall Street ja der Dow Jones, der hat ein neues Allzeithoch erreicht.
Passiert Spannendes auch in der zweiten Aktienreihe?
Na, da ist der Auto- und Industriezulieferer Stabilus, der zeigt sich ganz optimistisch für das kommende Geschäftsjahr, die Aktie mit einem Plus von 11%.
Zum Schluss noch der Blick auf den Euro, deutsche Staatsanleihen und den Goldpreis.
Der Euro bei einem Dollar 10,51, deutsche Staatsanleihen gefragt, die durchschnittliche Rendite tiefer Minus bei 0,35% und der Goldpreis unverändert bei 1.467 Dollar.
Der Börsenbericht aus Frankfurt kam von Jan Plate. Vielen Dank. Wirtschaft und Gesellschaft endet. Nach den Nachrichten folgt hier Kultur heute. Danke fürs Zuhören bis hierher, sagt Silke Hane. Schönen Abend Ihnen und tschüss.